So, dann kommen wir zum nächsten Vortrag. Der Clemens Krause erzählt uns heute etwas über die dyadische Rechen. Dyadische Rechenvorrichtung, genau. Ich habe es extra geübt, hat trotzdem nicht geklappt. Jetzt musst du mir das alles ganz genau erklären. Clemens, bitte, los geht's.
Ja, hallo, Tag. Ich sitze hier im Computermuseum an der Universität Stuttgart und was wir in den vergangenen Jahren gemerkt haben, ist, dass man sehr viel Information in der Zwischenzeit über die im Netz verbreiteten Patente findet und da natürlich auch die Z1 etwas ist, was mich besonders interessiert, habe ich mal geguckt, was es da an Patenten gibt über diese Maschine. Nicht das berühmte Patent Z391, das ist ja schon hoch und runter dekliniert worden, wie das mit der Erfindungshöhe ist oder nicht. Und ich habe da zwei Patente im Wesentlichen gefunden. Das eine ist ein österreichisches Patent, das ist die Nummer, die bei meinem Vortrag angekündigt war, und das andere ist ein etwas älteres deutsches Patent von Konrad Zuse, und in diesen beiden Patenten wird sehr schön die Z1 beschrieben, beziehungsweise nicht die Z1 als solche, sondern die Art, wie die Z1 funktioniert. Jetzt versuche ich mal meine Präsentation hier zu starten. Select Screen, Entire Screen und Allow. Und jetzt sieht man da ein bisschen Gerümpel. Und dann geht das jetzt hier auch los. Presentation. Also es geht im Wesentlichen um die technischen Patente von Konrad Zuse. Ich bin kein Jurist, da gibt es dann also viele Schwierigkeiten bei den Patenten, und dass man es am Ende nicht vergisst, gebe ich im Vorab die verwendeten Quellen an. Das ist zum einen die Patentschrift Nummer 176686. Das ist eigentlich das, mit dem ich mich zu diesem Vortrag hier motiviert habe. Ein dyadisches Rechengerät und dann ein Pendant dazu, das vom Deutschen Patentamt, ein deutsches Patent 907948. Und da sieht man, dass dieses Patent schon 1936 angemeldet worden ist. Da gibt es dann Überleitungen während des Krieges. Das war sicher ein deutsches Reichspatent. Aber 1936 war ja das Jahr, in dem Konrad Zuse mit seiner Z1 begonnen hat, sie zu bauen. Und dann eine Patentanmeldung 44385 von 1958, die aber auch schon einen längeren älteren Vorlauf hat. Das ist die Rechenvorrichtung aus mechanischen Schaltgliedern. Sehe ein E zu viel. Konrad Zuse hatte ja ventiliert, mechanische Rechenmaschinen Programm zu steuern, und er hatte Verbindung zur Rechenmaschinenindustrie in Deutschland, zu dem Herrn Panneke, der war irgendwo Werksleiter, und er bekam dann immer zur Antwort, naja, auf dem Gebiet der Rechenmaschinen gäbe es nichts mehr zu erfinden, und überhaupt wären Rechenmaschinen, das wären also Kästen, die auf dem Tisch stehen und die eine Tastatur haben, und dann rappelt es und da kommen irgendwelche Zahlen dabei raus. Aus diesem Grunde hat Konrad Zuse seine Rechenmaschinen nicht Rechenmaschinen genannt, sondern Rechengerät oder Rechenvorrichtung oder sowas, weil er ja genau gewusst hat, das ist nichts, was man so auf den Tisch legen kann. Das sind diese drei Patentanmeldungen, und dann habe ich in dem Arbeitspapier der GMD, die Rekonstruktion der Z1 beschrieben ist, da habe ich also auch etwas entnommen, nämlich die Erklärung, wie der Speicher funktioniert. Und ein wunderschönes Bilderbuch ist natürlich William de Beauclair, Rechnen mit Maschinen, schon ein etwas älteres Werk, und natürlich unvermeidlich Konrad Zuse, Der Computer, mein Lebenswerk. Diesmal habe ich die zweite Auflage vom Springer Verlag genommen. Ist relativ wenig, was ich daraus zeige. Es geht da nur um dieses mechanische Addierwerk. Hier ist die Anmeldung für das Patent Rechenvorrichtung aus mechanischen Schaltgliedern. So sahen damals Patentanmeldungen aus. Da hat er noch nicht in Hünfeld gewohnt, sondern war sogar noch in Hopferau. Und das ist nur sozusagen der Mantel nach dem Krieg, 27.05.1948. Und er erklärt jetzt am Anfang dieses Patentes, und da hat er praktisch den Text schon modernisiert, denn als er 1936 begonnen hatte, hat es ja noch keine Rechenmaschinen mit Elektronenröhren und keine Rechenmaschinen mit Relais gegeben. Im Jahr 1948, da war sowas schon bekannt. Er hat ja selber mit Helmut Schreier auch probiert, elektronische Schaltung mit Röhren zu machen. Und er begründet jetzt die Erfindung, die er da gemacht hat, oder die Wichtigkeit der Erfindung. Hier am Anfang: Rechengeräte dieser Art sind duale Rechenmaschinen. Das ist immer etwas schwierig. Die Sprache von Konrad Zuse und die Symbole, die stammen natürlich aus einer Zeit, als noch nichts genormt war, als jeder eben seine eigene Nomenklatur hat. Das wird man später auch bei den Schaltsymbolen sehen, die er verwendet hat. Und aus dem Grunde, er spricht dann eben von dyadischen Rechengeräten und meint die damals bekannten Elektronenrechner, und die muss er natürlich, um seine Erfindung zu rechtfertigen, schlecht machen, indem er sagt, also sie sind störempfindlich, sie sind kompliziert und sie sind teuer und so weiter. Und er bringt jetzt also seine mechanischen Schaltglieder in das Patent ein, indem er sagt, also er hat rein mechanische Funktionen konstruiert, die nur ja, nein, also binär, dyadisch arbeiten. Und jetzt schreibt er also, die technische Darstellung von ja, nein werden geschieht mittels einfacher Schaltelemente, die sich in jeweils einem von zwei möglichen Zuständen befinden und so weiter. Das ist das, was man also irgendwann zu Beginn des Informatikstudiums über Schaltlogik lernt. Und er bringt jetzt in seinem Patent einen großen Katalog von Beispielen, die er gebaut oder vorgeschlagen hat. Also auch hier sieht man wieder diese Bezeichnung, die mir selber überhaupt nicht in den Kopf reingeht. Die Konjunktion, das ist das und die Disjunktion, das ist das oder. Er zeigt, wie das mit Relais zu schalten ist und wie das mit seinen mechanischen Schaltungen durchzuführen ist. Da, wo das Relais eine Spule hat, die den Kontakt betätigt, da hat er ein mechanisches, ein Stift oder ein Schieber, der einfach einen mechanischen Kontakt, im Prinzip also eine Art Kupplung, einkuppelt. Und er zeigt auch, das werde ich später zeigen, dass man ein logisches Und auf zwei Arten erzeugen kann, nämlich einmal, indem man zwei solche Schaltkontakte hintereinander legt, und einmal, indem man sozusagen die Energiezufuhr direkt verwendet. Seine mechanischen Schaltungen, die haben ja keine Spannungsversorgung, keine Stromversorgung, sondern die Energie, mit der die Geräte gearbeitet haben, die wird über Steuerstäbe oder Impulsstangen, wie er es genannt hat, reingegeben. Und bevor ein solcher Impuls, hier der J, erscheint, müssen die logischen Stellglieder A oder B gestellt sein. Und erst wenn sie gestellt werden, dann kommt der Impuls und geht von J nach C durch, wenn beide Eingänge A und B aktiv sind. Da es hier keine Betriebsspannung gibt, kann man natürlich genauso sagen, das UND besteht darin, dass man ein Stellglied B nimmt und anstelle des eigentlichen Impulses J ein A nimmt, ist logisch gesehen das Gleiche. An anderer Stelle geht das dann schon nicht mehr. Also beim Oder beispielsweise lässt sich das so nicht machen. Oder wie das Übliche so ist, sind eben zwei Kontakte parallel geschaltet. Und was er hier unten zeigt, das sind keine Diodensymbole, sondern das sind im Prinzip eine Stange, die gegen eine andere Stange gegenstößt. Und zwar so, dass eine Bewegung nur von A nach C oder von B nach C übertragen werden kann, aber nicht umgekehrt, weil nach dem Ende einer logischen Aktion A und B wieder nach links rübergehen. Das heißt, also wenn C nach links stoßen würde, da hätte sich die Diode sozusagen wieder aufgedröselt und eine Rückwärtsübertragung wäre nicht möglich. Was er eben auch noch braucht, ist die Negation. Die ist ja sehr wichtig. Man hat ja früher, als man die Computer noch aus einzelnen TTL-Bausteinen aufgebaut hat, hatte man ja im Wesentlichen NAND-Gatter oder NOR-Gatter, weil man mit einem NAND alle logischen Funktionen aufbauen kann. Wenn ich also Eingang des NAND invertiere und Ausgang des NAND invertiere, dann habe ich ein Oder, das ist die De Morganische Regel. Deswegen sind also Inverter ganz wichtig. Also man kann keine allgemeine Logik aufbauen, wenn man keinen Inverter hat, aber man kann eine allgemeine Logik aufbauen, wenn man Inverter hat oder nennt. Man kann natürlich einen nennen für sich auch alleine als Inverter nehmen, wenn man beide Eingänge parallel schaltet. Jetzt zeigt er, wie diese Bleche in der Realität aussehen. Und da kriegt man schon mal einen gewissen Knoten ins Gehirn, wenn man sich das Ganze anguckt. Im Prinzip ist das hier die einfachste Verknüpfung. Das ist also dieses hier zu sehen. Und was die Komplikation bei ihm war, ist, da er Bleche mit Schaltstiften besitzt, ich werde nachher ein Bild davon zeigen, bestehen immer die Gefahr, dass da etwas verklemmt oder was umkippt. Und aus dem Grunde ist er hier gezwungen, im Querschnitt dieser Schaltung alle Bleche doppelt vorzusehen. Er hat hier oben ein Blech D, er hat hier unten ein Blech D, dann hat er hier zwei Bleche A und zwei Bleche C und hat dann ein Blech B. Also das ist also ein Aufwand, den er treiben muss, weil das sehr dünne Bleche sind. Man kann das umgehen. Ich habe das selber mal probiert. Man kann es umgehen, aber natürlich ist das, was er da gebaut hat, auf der sicheren Seite. Und die ganze Angelegenheit funktioniert folgendermaßen. Das ist das Gesamtbild dieses Schaltgliedes. Da hat er hier ein Sperrblech drinne, das sich nicht bewegt. Stifte, die er benutzt, um die Angelegenheit zu steuern, die sind in Längsnuten drinne. Das heißt also, das Glied C kann den Stift hoch und runter bewegen. Der ist hier zwischen vier Schrauben in seine Bewegung eingeschränkt. Das heißt, der C kann nach oben oder nach unten gehen. Dieses Sperrglied verhindert, dass der Stift sich auf Abwege begibt. Und jetzt kommt von der linken Seite der Eingang A, nach links rausgezogen wird. Und wenn jetzt das Blech C diesen Bolzen, das ist der hier, nach oben gezogen hat und das Blech A wird nach links gezogen, dann läuft der Bolzen mit. Wenn das Blech C den Bolzen nicht nach oben gezogen hat, dann geht diese Aussparung in den Bolzen rum und er bewegt sich nicht. Wenn man jetzt das Ausgangsblech, das ist hier, das ist das Einzige, was nicht symmetrisch und nicht doppelt ist, weil das genau in der Mitte ist. Wenn man dieses Ausgangsblech sich jetzt oberhalb von dem A gelegt vorstellt, dann wird, wenn der Bolzen unten ist und das Blech A nach links geht, wird das Blech B nichts tun. Wenn durch das Blech C aber der Bolzen nach oben gezogen ist, dann ist er hier in dem oberen Ausschnitt und das Blech A wird nach links gezogen, dann wird das Blech B ebenfalls mit nach links gezogen. Das ist also praktisch die Schaltung, die über die Eingangsvariable C den Eingang A an den Ausgang B durchschaltet. Die Richtung spielt natürlich im Prinzip keine Rolle, ob ich jetzt ziehe oder schiebe. Das muss ich eben bei der Auslegung der Schaltung berücksichtigen. Und er geht dann also gleich einen Schritt weiter und verbindet mehrere Gatter miteinander, nämlich ein exklusives Oder. Ein exklusives Nicht-Oder genau gesehen. Das ist eine Äquivalenzschaltung. Das sind seine Schaltsymbole, die er für seine Logik verwendet. Dann hat er hier ein und ein Inverter, ein Nicht-Und. Und das Ganze vereinigt er jetzt in eine Aneinanderschaltung solcher Schaltglieder. Da ist es leider so, dass er in jedem Bild wieder eine andere Nummerierung verwendet. Also er bleibt da nicht einheitlich, dass er zum Beispiel sagt, klein a könnte man ja sagen, ist Ausgang und klein e könnte sagen, ist der Eingang, sondern er geht da wild durcheinander und baut jetzt also eine Schaltung auf, die den Eingang b, c hat. Nee, A habe ich jetzt hier übersehen. A, B, C, D müsste auch irgendwo sein. Und damit kann er also diese Schaltung aufbauen. Auch hier sieht man, wenn man das auseinanderzieht, im Prinzip, wie diese Schaltung aufgebaut ist. Sowas braucht er zum Beispiel, das werde ich später erwähnen, für sein Wählwerk, das er braucht, um seinen Speicher zu adressieren. Das sind so Dinge, da muss man sich so nachts um 10, muss man da 20 Minuten lang drauf gucken und muss dann das im Kopf versuchen nachzuvollziehen. Aber man merkt, dass das also tatsächlich so stimmt. In den Memoiren von Konrad Zuse ist jetzt ein zweibittiges Addierwerk. Das ist sehr bekannt, diese Schaltung. Da hat er seine Schaltglieder noch weiter vereinfacht. Also die Darstellung der Schaltglieder hat er einfach vereinfacht. Und er hat also hier zwei Eingänge, also zwei Zweibit-Eingänge A und A1 und B und B1. Und hier kommt wieder die Energie durch drei hintereinander laufende Takte. Das heißt also, A beispielsweise schaltet potenziell die Taktphase 1. Konrad Zuse sprach da immer von Spielen. Bei ihm sind das alles Spiele. Spiele 1, 2, 3 und 4. Und er hat jetzt also hier diesen Impuls, diesen Taktimpuls 1, der wird dann geschaltet, wenn A wahr ist und wenn B wahr ist. Das ist also ein und das ist im Prinzip der Übertrag, der sich da ergibt. Und daneben, also A2, schaltet ebenfalls hier diesen Inverter und dieses und-Gatter. Ups, das war zu schnell. Ups. Und wenn man sich das anguckt, und hier ist das, was er vorher als solche Dioden bezeichnet hat, dann ist das die Summe, die binäre Summe, die bei einer Addition auftritt. Also wenn ich addiere, ist die eine Stelle im Binärsystem 0 und 1 ist 1. Oder fangen wir an, 0 und 0 ist natürlich 0, 0 und 1 ist 1, 1 und 0 ist 0. Ist 1 und 1 und 1, das wäre ja 2, das heißt, da muss der Ausgang des exklusiven Oders ebenfalls 0 sein. Aber es gibt dann einen Übertrag in die nächste Stelle und diesen Übertrag, den sieht man hier, der schaltet den von rechts kommenden Übertrag dann durch. Mit einem zweiten Taktimpuls, das muss also nacheinander geschehen, man stellt die Eingangsvariablen hier ein, gibt den ersten Taktimpuls, dann ergeben sich die Ergebnisse C1, D1, C2 und D2, also wieder etwas unlogisch, also C wäre im Prinzip die Summe und D der Übertrag. Mit einem zweiten Taktimpuls wird dann der Übertrag auf diese Leitung U3 geschaltet. Das ist der berühmte einschrittige Übertrag von Konrad Zuse, der also, wenn hier ein Übertrag reinläuft, mit dem zweiten Takt ganz durchläuft. Und jetzt hat er ein Problem. Er muss zum Schluss die Summe wieder korrigieren, denn wenn er zum Beispiel 1 und 1 rechnet an dieser Stelle, da kriegt er sein exklusives Oder, bringt ja dann 0 raus. Aber die Summe von 1 und 1 mit einem Übertrag wäre die 1. Und diesen Übertrag, wenn der vorhanden ist von der vorherigen Stelle, dann wird er zum Schluss noch auf das Resultat dazu addiert. Das heißt also, er berechnet erst die Teilsumme, dann berechnet er den Übertrag und zum Schluss mit dem dritten Spiel, da legt er dann fest, ob die Summe, die 1 und 1 0 gibt bei seinem exklusiven Oder, die muss aber natürlich 1 werden, wenn es von der niederwertigeren Stelle noch einen Übertrag gibt. Da muss er also dieses Ergebnis seines Exklusiv-Oders da oben korrigieren. Jetzt habe ich schon 5-mal versehentlich auf die Taste drauf gedrückt. Man kann dieses Bild aus den Memoiren von Konrad Zuse kann man nachbauen. Das habe ich gemacht. Ich habe es ein bisschen umsortiert und man sieht jetzt hier eine Rechnung. Ich habe das Ganze um 90 Grad gedreht. Ich habe hier Eingangsvariablen A1, A2, B2 und B1, die habe ich hier senkrecht angeordnet und analog zu Konrad Zuse habe ich jetzt hier schon mal zwei Zahlen eingestellt, nämlich B2 ist 1, A2 ist 0 und B1 und A1 ist ebenfalls 1. Das sieht man ein bisschen schlecht, weil ich das so schräg aufgenommen habe. Ich habe jetzt das Spiel 1 durchgeführt, kriege dann also einen Übertrag und Zwischensummen und das gibt es als Video bei uns auf der Webseite, sehe ich jetzt hier also nicht genau im Einzelnen zeigen. Wenn ich dann alle drei Takte durchgespielt habe, dann kriege ich als Ergebnis 1 und 3, das gibt 1, 0, und hier den Übertrag 1. Und zwar, warum gibt es jetzt nicht 1 und 3 gäbe im Prinzip 4, aber ich habe hier auch einen Übertragseingang an der niederwertigsten Stelle des Rechenwerks, so dass ich als Ergebnis hier unten beim R1, also es gilt die Zahl an diesem Schraubbolzen, da habe ich also die 1. Bei R2 habe ich hier die 0 und ich kriege hier den Übertrag U3 in die nächste Stelle. Das Ganze könnte man natürlich kaskadieren. Das Ganze ist ungefähr 40 Zentimeter breit, dieser Aufbau. Wenn man damit das 16-stellige Addierwerk der Z1 nachbauen würde, das wäre dann natürlich sehr viel größer, die ganze Angelegenheit. Konrad Zuse hat sich deswegen etwas anders ausgedacht. Aber es gibt ein historisches Bild, Da kann man sehen, das stammt jetzt aus dem Buch vom vom de Beauclair. Da hat er mal angefangen, so ein Rechenwerk aufzubauen, und man sieht also viele der Bauteile, die er im Laufe der Zeit, also in die seinen Patenten beschrieben hat. Das zu rekonstruieren ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die Schichten übereinander liegen, aber es ist noch nicht ganz so gruselig, wie es bei seinen späteren Rechenwerken, die tatsächlich sehr gestapelt und geschichtet gewesen sind. Konrad Zuse hat dann angefangen, bei diesem Rechenwerk ist es so, dass die Takte die ganze Zeit während der Rechnung anliegen müssen und die Variablen nicht verändert werden können. Das heißt, das ganze Ding ist sehr statisch, und er hat aus diesem Grunde angefangen, eine Impulsform seiner Kontakte vorzusehen, und er kann auf diese Weise erreichen das, was man später mit Master-Slave-Flip-Flops in der Binärtechnik erreicht hat. Er hat jetzt wieder hier so ein exklusives Oder angedeutet und da einen Taktimpuls, und dieses exklusiv Oder, das verschiebt einen Schaltstift nur in die aktive Stellung. Das heißt, wenn jetzt also das exklusive Oder wahr war, weil beide Eingänge A oder B 1 gewesen sind, und der Impuls, der übrigens der Steuerimpuls oder der Energieimpuls, der nach rechts geschoben hat, der schiebt dann hier diesen mit E bezeichneten Stift nach rechts. Und wenn der sich aber jetzt zurückzieht, dann bleibt der Stift rechts liegen. Das heißt, er kann jetzt nicht, wie bei dem Erdierwerk, was ich gerade eben gezeigt habe, mit statischen Impulszuständen arbeiten, sondern er kann jetzt also nach und nach einen Impuls geben, zieht den zurück, dann kommt der zweite Impuls, der sich also, der durch diesen verschobenen Stift aktiviert wird, der kann schieben, zieht sich wieder zurück, und er ist dann in der Lage, auf diese Weise in vier Takten eine Schaltung aufzubauen, mit der man sozusagen ein Bit im Kreis schieben kann. Also im Prinzip ein zyklisches Schieberegister. Er spart sich dadurch eben immer Zwischenspeicher. Das ist der Witz an der ganzen Angelegenheit. Sonst müsste er immer die Zwischenergebnisse, die aus einem derartigen Register kommen, irgendwo zwischenspeichern, um sie in der nächsten Stufe weiterspeichern zu können. Wenn man sich zum Beispiel das vorstellt nochmal, man will die Resultate aus diesem Rechenwerk zurück auf ein Eingabewerk übertragen, da bräuchte man an irgendeiner Stelle einen Speicher, und die Steuerung hier, die würde deutlich komplizierter werden. Er nimmt also diese Geschichte in Kauf, und er stellt ihn in eine spätere Vereinfachung fest, dass die Spiele 1, 2 und 3 und 4 sogar komplementär sind, sodass also nicht bloß diese vier Spiele braucht, sondern im Prinzip nur zwei Spiele. Das, was man jetzt also hier sieht ausgeführt aus Blechteilen so aus. Links ist die Aufsicht der Gesamtschaltung, und rechts, das ist diese Explosionsschaltung, die man da hat. Und da muss man aber auch wieder beachten, er ist da nicht so konsequent. Hier sagt er, der Impuls 1 wird aktiv, wenn man ihn nach rechts schiebt. Und da muss man eben sehr lange in diese Schaltung reingucken. Hier wird der Impuls 1 aktiv, wenn man dieses Blech, das ist also das erste, dieses hier, wenn man das aktiviert. Und der Witz ist jetzt also der, wenn er dieses Blech rauszieht und schiebt es wieder zurück, dann bleibt der Stift an der Stelle stehen, wo er ist, und schaltet also das Glied A, das ist dieses hier, dann wird der Stift speichert durch seine Position, dass A betätigt worden ist, und im nächsten im nächsten Impuls mit der 2, dann wird dieser Stift aktiv und bewegt diese Platte nach unten. Und er kann auf diese Weise mit zwei Takten, die dann so aussehen, seinen Ringkreis schließen. Muss man eben auch eine ganze Weile reingucken, dann versteht man das. Ja, genau. Und jetzt hat er das Problem, dass seine Schaltungen sehr groß werden. Ich habe ja gesagt, dass dass wenn mein Addierwerk, das ich da gebaut habe, damit ein 16-Bit-Addierwerk wie das Mantissenwerk der Z1 bauen wollte, dann wäre das alleine schon an die 2 Meter breit. Das war natürlich nicht möglich. Und Konrad Zuse hatte jetzt die Idee, dass er einzelne Schaltgliederschichten übereinander legt. Und er zeigt hier in einer Vorausschau den Querschnitt seines Addierwerks, wo die Übertragung der Information über solche Bügel, wie er sie nennt, geschieht. Er hat alternativ etwas anderes, aber Bügel, davon spricht er sehr viel. Da schreibt er hier, zwischen den äußeren Abbegrenzungsplatten werden die Glieder einfach übereinander gelegt, wobei zur Ausfüllung Abstandsglieder eingeführt werden. Und auch hier wieder, dass die einzelnen Glieder aus mehreren, also aus komplementären oder verdoppelt aufgebaut sind. Also zeigt einen Schnitt in überhöhter Darstellung. Glieder A, C und D sind doppelt ausgeführt. Das mittlere Glied B braucht nur einfach ausgeführt worden. Das ist ja schon gesehen. Und jetzt bringt er hier in Abbildung 18, dient ein einfacher Bügel der Verbindung der Schichten übereinander. Und wenn man sich jetzt dieses historische Bild der Z1 anguckt, dann sieht man hier die Bügel. Die Bügel sind bei dem Nachbau der Z1 im Deutschen Technikmuseum nicht da, nicht zu sehen. Die sind anders gelöst. Er hatte ja hier schon einen anderen Vorschlag gehabt. Aber die Bügel waren natürlich wohl für ihn damals am einfachsten zu fertigen. Und ja, man kann dann also hier die beiden Mantissenwerke erkennen. Und da kann man das Exponentenwerk sehen. Da hinten sieht man die Schalter. Es ist also ein Grundprinzip, was er immer wieder angewandt hat, was natürlich die Sache sehr kompakt gemacht hat, aber natürlich nicht übersichtlich. Jetzt kommt als nächstes, und er hat jetzt in seinem Patent, bringt er so einen Katalog von Grundschaltungen. Da kann man sich überlegen, so um 1970 kamen diese mittelhoch integrierten TTL-Bausteine auf den Markt. Und da gab es den Texas Instruments Pocket Guide und da gab es also irgendwelche Multiplexer und es gab einfache Addierwerke. Also ich meine jetzt hier nicht das 74181, sondern 74181 und 7438 solche 1 aus 8 Decoder. Und da bringt er jetzt also ein Wählwerk, was er braucht später, um zum Beispiel seinen Speicher zu adressieren. Wieder, er bringt die Wahrheitstabelle. Klar, lernt man da im Informatik-Grundunterricht, da zählt also hier A, B, C ist 0 und 1 und so weiter und da zählt eben H 0 bis 7 in mechanischer Technik und das sieht dann in seiner Schaltung so aus. Hat also hier die Eingänge A, B, C. Und man sieht, dass er eben nicht jeweils 3 Gatter hintereinander schaltet, sondern er spaltet dieses Wählwerk mit dem höchstwertigen Bit in 2 Hälften auf, oben und unten. Und dann in der nächsten Stelle, in der Zweierstelle, spaltet er es wieder auf und hat zum Schluss eben solche Schaltglieder. Das heißt, er stellt hier eine Dualzahl ein, schickt einen Impuls raus und einer von diesen 8 Hebeln wird sich dann betätigen. Das Ganze sieht dann in der Realität so aus. Und auch hier wieder seine drei, sein Impulsschema, seine vier Taktphasen, die er hat, weiß jetzt gar nicht. Ja, das ist also ein Wählwerk. Also hier sind die Eingänge A, B, C und da sind die acht Ausgänge. Und damit kann er dann seinen Speicher adressieren beispielsweise. Das gibt es dann auch in vertikaler Ausführung, denn bei der Z1 im Deutschen Technikmuseum gibt es ja 64 Speicherworte. Das sind also acht übereinanderliegende Quadrate mit je acht Zeilen. Da ist so ein Wählwerk. Und dann gibt es eben ein vertikales Wählwerk, was die einzelnen Schichten noch auswählt. Als nächstes bringt er hier ein vierstelliges Zählwerk im Dualzahlensystem. Das ist einfach nur, um zu zeigen, wie man das machen kann. Und er schreibt, dass dieses Zählwerk kein vollständiges Additionswerk ist, sondern es gestattet nur die Addition des Wertes 1 zu einer vorgestellten Dualzahl. Und die, A0 bis A3, das sind die Träger der eingestellten Dualzahl. Das heißt, es ist also ein Zähler, den man voreinstellen kann. Auch hier wieder, er hat dann also natürlich ausführlichst auch Explosionszeichnungen gezeichnet, wie man das aufbauen kann. Und auch da gilt natürlich der Satz, es muss nicht unbedingt bei 4 Bits bleiben. Das kann natürlich auch mehr Bits haben, die ganze Angelegenheit. Was ich nicht gezeigt habe, das war davor, er hat auch ein Schieberegister vorgeschlagen, wo man eben über seine Taktimpulse im Kreis, also eine Impulsverzögerung erreichen kann damit. Ja, da spricht er noch was über die Rückübertragung. Was man im Einzelnen nicht braucht. Und jetzt geht's ans Addierwerk. Das ist seine Schaltung für ein binäres Addierwerk. Das Lustige ist, gleichzeitig zu dem binären Addierwerk macht er sich auch Gedanken über ein dezimales Addierwerk. Das weiß ja jeder, der schon mal irgendwo mit so einem 8080 oder 6502 Rechner gearbeitet hat oder der selber tatsächlich mal ein Addierwerk aufgebaut hat. Wenn ich dezimal addieren will, dann habe ich so Pseudotetraden, die ich korrigieren muss. Und auch über dieses hat sich Konrad Zuse Gedanken gemacht, denn er hat ja wahrscheinlich im Hinterkopf mit seiner Schaltgliedtechnik nicht bloß binäre Rechenmaschinen bauen zu wollen, sondern er hatte vielleicht auch daran gedacht, dezimal arbeitende Rechenmaschinen, die also in dem Sinne BCD kodiert wären. Da sieht man also die an dieser Stelle die exklusiv oder am Eingang des Rechenwerks, das sind die hier, die sind da ein bisschen arg zusammengebaut. Da geht dann also A3, B3 und A3 rein und dann gibt es dazwischen den Übertrag. Das ist hier wieder dieser einbittige zusische Übertrag. Den habe ich später nochmal zweimal gefunden in einem Buch über einen Ferranti-Computer. Da wurden anstelle dieser Übertragungsgatter gesättigte Transistoren in einer Reihe geschaltet und im Akkumulator des Friedenwurzelautomaten ist auch eine ähnliche Schaltung, wo der Übertrag eben starr durch die gesamte Kette durchläuft und in dem Sinne keine zeitliche Verzögerung hat. Und dann geht das da unten so weiter. Da sieht man wieder die exklusiv oder das Resultat bilden, korrigieren. Wie gesagt, wenn ich zwei Eingangswerte A1 und B, A1 und B1 habe, die beide 1 sind, dann sagt es die Summe, das exklusive oder, dass der Ausgang 0 ist und ich muss dann halt im Zweifelsfall noch den Übertrag von der vorherigen Stelle damit reinbringen. Und auch hier weist er wieder darauf hin, dass das eben keine Dioden sind. Ich weiß gar nicht, hatte das überhaupt schon von Dioden damals gesprochen oder hat glaube ich, Gleichrichter noch gesagt, weil in dem Sinne gab es noch gar keine Dioden. Das waren Siemens Richtleiter und Selen Gleichrichter, steht da irgendwo, wie er das bezeichnet hat. Und hier schreibt er jetzt, achso, noch etwas, das Rechenwerk, dieser, das hat schon eine Rückübertragung, das heißt, es hat im Prinzip bloß die Eingänge A und die Bs, die treten nur intern auf. Das heißt also, es ist eine Art Akkumulator, in dem man Zahlen aufsummieren kann. Und man kann das Ergebnis hier entnehmen zum Schluss. Hier zeigt er, wie er dieses Rechenwerk in seine verschiedenen Schichten aufgeteilt hat und auch hier wieder diese Übertragsbögen, das sind also im Prinzip Details und er hat jetzt also hier nochmal eine einbittige Stelle gezeigt und da sieht man, dass also A und B, dass die in der obersten Schicht liegen und dieses Fach 2 ebenfalls. Und dann kommt 3, 4 kommt da darunter und 8, 7 kommt da ganz runter. Und mit dem 8, 7 Strich, da meinte er, glaube ich, dass das die Rückübertragung wäre. Und auch hier hat er wieder seine Bügel, um die Ergebnisse zwischen den einzelnen Zahlen, zwischen den einzelnen Schichten hin und her zu übertragen. Hier sind jetzt die Einzelzeichnungen verteilt, nochmal dieses Gesamtschaltbild und das, was ich gerade eben gezeichnet habe. Und das sind jetzt hier diese Einzelteile A3 und B3 am Eingang, die dann in die zweite Schicht rübergehen und so weiter und so fort und die Aufsicht auf das ganze Addierwerk. Und er hat jetzt ein weiteres Addierwerk konstruiert. Er schreibt immer mal in seinen Büchern, wenn er irgendein Prinzip beschreibt, Vereinfachungen sind möglich. Er hat jetzt hier also ein vereinfachtes Addierwerk gemacht. Das sieht man auch in seinen Memoiren, wo er die Relaisschaltungen zeigt. Das zeigt er auch die Evolution seiner Schaltungen. Die Sache wird natürlich durch diese Vereinfachung nicht übersichtlicher. Das ist die Explosionszeichnung jetzt mal zum Vergleich von diesem vereinfachten Werk. Und dann geht es gleich weiter. Die Addition im Dezimalsystem. Auch das darüber hat er sich was ausgedacht. Das ist die berühmte Pseudotetradenkorrektur. Und er zeigt, dass er ein mechanisches Addierwerk bauen kann, das ohne Pseudotetradenkorrektur das gleich das richtige dezimale Ergebnis liefert. Links sind die Überlegungen, die er sich gemacht hat. Und im Prinzip, das schreibt er hier, wie er das macht. Zunächst kann gleichzeitig in jeder Dezimalstelle die einfache Addition der Dezimalzahlen durchgeführt werden. Also er hat das dezimale Zahlensystem und dann hat er zunächst ein Additionswerk, was eben nicht A und B, sondern was gleich A und B plus 6 addiert. Und das macht er eben parallel. Und es wird zum Schluss einfach entschieden, ob er das Ergebnis des einen Addierwerks oder das des anderen Addierwerks verwendet. Damit ist jetzt, bin ich mit diesen Schaltbeispielen zu Ende. Konrad Zuse schreibt in diesem Patent nichts über die Z1, also zum Beispiel nichts über die Gleitkomma-Arithmetik, die er da bei der Maschine eingebaut hat, auch nichts über die Vorzeichen, sondern er hat dann eben einfach einen Schaltkatalog gebracht, wie man diese Elemente, und wenn man sich das hier so anguckt, könnte man sich ja vorstellen, na, wo ist da eins, dass man sowas eben industriell fertigt und setzt das halt zusammen, wie man es gerade braucht, so wie man eine elektronische Schaltung, wie man ein IC mit den Nachbar-ICs verbindet, wenn das die Blechteile gestanzt sind, dürfte der Aufwand nicht so wahnsinnig groß sein, muss ich ja überlegen, dass zur damaligen Zeit und auch noch bis in die Mitte der 1970er Jahre mechanische Rechenmaschinen ebenfalls aus Tausenden mechanischen Einzelteilen zusammengebaut worden sind und dass mechanische Rechenmaschinen auch noch zu Zeiten, als es Elektronenrechner gab, ebenfalls noch im Gebrauch gewesen sind. Zum einen waren sie tatsächlich zuverlässiger, denn wenn ich so eine alte netzbetriebene Rechenmaschine habe, dann, wenn einer da den Stecker rauszieht oder sonst eine Störung ist, dann ist das Ergebnis futsch. Wenn bei einer mechanischen Rechenmaschine der Strom ausfällt, dann bleibt sie einfach stehen und rechnet nachher weiter. So, jetzt gehe ich wieder zurück. Und er bespricht jetzt im Anschluss daran auch noch ein Speicherwerk. Dieses ist schichtweise aufgebaut und man sieht hier eine Wippe, die also zwei Schaltglieder hin und her bewegt. Das sieht dann, wenn man es auseinander nimmt, sieht das so aus. Und da werden hier Schaltstifte hin und her bewegt in zwei Dimensionen. Man sieht also, die können hier um diese Nase drumherum wandern. Das ist das, was dann bei der Z1 auch verwendet worden ist. Allerdings war die Ansteuerung bei der Z1 etwas anders. Dieses System ist also nicht benutzt worden. Und ich komme damit zu dem dritten Patent. Das ist ein aus mechanischen Schaltgliedern aufgebautes Speicherwerk. Und das ist auch schon 1937 patentiert worden. Das heißt, das dürfte eben auch die Z1 gewesen sein. Und das, man muss sehen, dass dieser mechanische Speicher bei der Z1, der dann auch bei der Z4 angewandt worden ist, zur damaligen Zeit der Speicher mit der höchsten Speicherdichte gewesen ist. Da spielt die Geschwindigkeit bei der Z4 immer noch keine große Rolle. Die Z3, die hatte einen Relaisspeicher und die Z4, da ging er wieder auf diese Speicherbleche zurück und er hat dann geschrieben, dass er also auch dieses Speicherwerk bis auf 512 Worte erweitern könnte. Und da taucht jetzt also einmal die Architektur dieses Speicherwerks auf. Er hat also hier seine Wählvorrichtung, mit der er hier die einzelnen Zeilen ansteuern kann. Und er hat jetzt also eine ganz regelmäßig angeordnete Speicherstruktur. Das ist hier dieses Wählwerk. Da kommen die drei Adressen rein. Und hier wird jetzt eine dieser Spalten wird dann aktiviert und dann kann also dieser Speichervorgang vor sich gehen. Das ist im Wesentlichen das, wie es auch beim Nachbau der Z1 verwendet worden ist, dieses Verfahren. Und da ist es besser beschrieben. Deswegen gehe ich jetzt also und räube die arme Frau Schweier, der habe ich das weggeklaut. Das tut mir fürchterlich leid. Also so passiert das, ja. Das ist dieser Bericht 321 der GMD. Relativ ausführlich die Mikroprogrammsteuerung, das Impulswerk und der Speicher, aber leider nicht das Addierwerk oder das Rechenwerk beschrieben worden ist. Und das beginnt jetzt also in diesem GMD-Bericht erstmal mit einer Explosionszeichnung. Wo man hier diese Bitzellen wieder erkennen kann. Sie sind jetzt eben anders gedreht. Moment, wieder dahin gehen. Ja. Und die Bits werden jetzt dadurch gespeichert, also diese Zeilenstifte, diese Schaltstifte, das sind die eigentlichen Bits, die entweder rechts von einem Trennsteg rechts von einem Trennsteg oder links von einem Trennsteg liegen können und dadurch 0 oder 1 speichern können. Dann gibt es ein Leseaktivierungsblech, das heißt also, wenn zum Lesen wird das hier rausgezogen, das heißt der Stift, das Bit wird hier nach vorne geschoben. Damit werden die einzelnen Bits, das sind also zwei Bits innerhalb eines Wortes. Das eine Bit hier hat die 1, das andere Bit hat die 0. Und so ähnlich geht das weiter. Das heißt also, mit diesem Zellenblech kann ich alle Bits eines Wortes auslesen. Und dann gibt es hier zwei Steuerbleche, die dann den eigentlichen Lesevorgang durchführen. Das sieht man hier. Schreiben Sie da zuerst über das Einschreiben. Steuerblech 1 und Steuerblech 2, das heißt, es ist für jedes Bit gibt es ein Steuerblech. Das sind diese hier. Das kann nach links oder nach rechts verschoben werden. Und da ist es also interessant, dass Zuse hier keine binäre Logik, sondern eine ternäre Logik verwendet. Er hat nämlich einen Ruhezustand, ist der da unten, und dann hat er also einen Schreibzustand 0 und einen Schreibzustand 1. Das ist eben da mal die Ausnahme von der Regel und das funktioniert also folgendermaßen. Wenn ich hier eine 0 speichern will und da eine 1, wird also vor Beginn des Schreibvorgangs das Steuerblech nach links und das andere, also Steuerblech 2 nach links und das andere nach rechts geschoben. Dann wird das Zeilenblech oder Zellenblech, dieses hier, das in der Richtung gehen kann, zieht mit dieser Bewegung den Steuerstift oder den Schaltstift aus seiner Parkposition raus. Dann ist der hier oben und dann geht das Steuerblech in den Ruhezustand, in den neutralen Zustand zurück. Dieses hier. Wenn eine 0 eingeschrieben worden ist, dann ist das Steuerblech ganz nach rechts gegangen, geht zurück und schiebt den Schaltstift in diese Position. Das ist das hier. Und wenn eine 1 eingeschrieben werden sollte, dann geht das Steuerblech nach rechts und schiebt den Schaltstift nach rechts rüber. Und dann hat man diesen Zustand, dann geht das Zellenblech wieder nach unten und die Stifte sind jetzt fest geparkt, können nicht von dem einen Zustand in den anderen übergehen.
Okay, Clemens, noch 4 Minuten. Ja, noch.
Ja, genau, bin gleich fertig. Das Auslesen funktioniert folgendermaßen. Zeilenblech wird nach oben geschoben. Das Steuerblech bleibt in der Ruheposition. Und jetzt wird das Zellenblech nach links geschwenkt. Dann sieht man, wenn das Zellenblech nach links geschwenkt wird und da war eine 1 drinne, dann läuft dieses Steuerblech bleibt dann liegen. Wenn da eine 0 drinne gewesen ist, dann wird das Steuerblech mitbewegt. Wenn Sie nochmal gucken, also hier ist eine 1 drinne, das Steuerblech geht nach links. Und dann geht dieser Schaltstift an der Nase vorbei, da passiert ja nichts. Und da, wo die 1 drinne war, Moment, da war die 1 drinne, der zieht dann das Steuerblech nach links. Dann geht das Zeilenblech wieder in die rechte Ruheposition und geht wieder zurück. Und damit ist der Auslesevorgang hier vollendet. Ja, das war es jetzt im Wesentlichen. Bin ich 2 Minuten vorher fertig. Das Ganze ist alles im Internet natürlich nachzulesen, aber es ist extrem komplex und ich vermute, dass Konrad Zuse alles das, was er da beschrieben hat, auch tatsächlich gebaut hat. Ja, gut, dann mache ich mal hier wieder mich selber. Das nehme ich das hier zurück. Und bedanke mich für alle die, die noch nicht eingeschlafen oder weggelaufen sind und wünsche einen schönen Abend.